Guten Tag, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns sehr, dass Sie eingeschaltet und zu uns gefunden haben. Mein Name ist Margret Lünenburg. Ich bin Kommunikationswissenschaftlerin und sitze hier zusammen mit
Birgit Röttger-Rössler, Sozial- und Kulturanthropologin an der Freien Universität Berlin. Wir laden Sie zu einer guten halben Stunde Gespräch über die Bedeutung von Gefühlen für die Gesellschaft ein.
Sie hören More Than a Feeling, Gefühle und Gesellschaft.
Ein Podcast des Sonderforschungsbereichs Affective Societies, Dynamiken des Zusammenlebens in bewegten Welten.
In der zweiten Folge heute sprechen wir über Achtsamkeit und die Fabrikation von Gefühlen. Es geht darum, wie ein ganzer Geschäftszweig darauf aufbaut, bestimmte Gefühle zu erzeugen, wie wir lernen, uns wohlzufühlen und was sich daran unter Corona-Bedingungen verändert hat. Bei uns sind heute unsere KollegInnen aus der Soziologie, nämlich Sigard Neckel und Nina Sökefeld. Hallo.
Hallo.
Moin, moin.
Sigard Neckel ist als Professor für Soziologie an der Universität in Hamburg tätig. Mit Emotionen und Gesellschaft beschäftigt er sich schon sehr lange. Und hier in unserem Sonderforschungsbereich leitet er ein Projekt, das sich mit Programmen auseinandersetzt, in der es um Emotionsregulation geht, ganz allgemein gesprochen. Und Nina Sökefeld ist in eben diesem Projekt als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig und sie ist ebenfalls Soziologin.
Sigard, ihr geht davon aus, dass in unserer heutigen Gesellschaft eine zunehmende Emotionalisierung auftritt. Woran macht ihr das fest?
Ich glaube, dass die Zeiten, in denen man tatsächlich im gesellschaftlichen Zusammenleben seine Gefühle, wie das dann früher hieß, besser draußen lässt vorwiegend kontrolliert, dass diese Zeiten tatsächlich vorbei sind. Heute können wir überall feststellen, dass Gefühlen eine positive Bedeutung zugesprochen wird für das gesellschaftliche Zusammenleben und darüber hinaus vor allen Dingen auch für Beruf und Wirtschaft. Ein Beispiel dafür ist etwa der Begriff der emotionalen Intelligenz. Damit ist gemeint ein Programm, über das man lernen soll, seine Gefühle in einer positiven Weise selbst zu beeinflussen, und es wird davon ausgegangen, dass die richtige Temperierung der eigenen Gefühle ein wichtiger Erfolgsfaktor für das berufliche Fortkommen ist.
Sigard, da steckt ja schon ganz viel drin, was ihr in eurem Projekt untersucht. Also der Titel eures Projektes, ich nenne jetzt hier mal nur den Obertitel, lautet ja die Fabrikation von Emotionsrepertoires. Und in der Wortwahl steckt ja schon sehr viel Theorie. Fabrikation, also der Begriff legt nahe, dass Gefühle gezielt erzeugt werden können und dass es auch so etwas wie einen Produktionsprozess gibt, dessen Erzeugnis dann eine ganz bestimmte Emotion oder eben auch ein ganzes Repertoire von Emotionen ist. Kannst du das vielleicht, diesen Gedanken nochmal in ein oder zwei Sätzen etwas näher erläutern?
Ich beginne wahrscheinlich am besten wirklich mit diesem Begriff der Fabrikation. Den haben wir der Wissenschaftsforschung entnommen. Da gab es ein berühmtes Buch über die Fabrikation von Erkenntnis. Da ging es darum, wie Naturwissenschaftler im Labor ihre Erkenntnisse tatsächlich gemeinsam hervorbringen. Und wir haben diesen Begriff übernommen, weil wir festgestellt haben, dass auch in der modernen Gesellschaft der Gegenwart viele Anstrengungen, Initiativen, viele Programme existieren, in denen Gefühle auf eine zielgerichtete und eine wissensbasierte Art und Weise hervorgebracht werden sollen, in einer gewissen Weise fabriziert werden sollen.
Aber Gefühle werden ja nicht nur fabriziert, sie bilden sich doch größtenteils auch en passant im alltäglichen Handeln aus, würde ich sagen. Das lässt sich doch zum Beispiel sehr gut daran beobachten, wie Kinder überhaupt erlernen, Gefühle erst einmal bei sich selber und auch bei anderen wahrzunehmen und wie damit umzugehen ist. Also zum Beispiel so Alltagsszenen, wie wenn ein kleiner Junge weint und traurig ist, weil sein Auto kaputt ist und dann die Eltern oder die Erzieherin sagen, aber guck mal, der ist doch jetzt so traurig und sein Auto ist doch kaputt und jetzt musst du doch mal hingehen und Ei-Ei machen und ihn trösten. Das ist doch keine Fabrikation von Gefühlen.
Naja, Birgit, aber du kannst dir ja vorstellen, dass eben gerade diese Eltern vielleicht auch vorher einen Erziehungsratgeber gelesen haben oder eine Erziehungsberatungsstelle schon einmal aufgesucht haben oder in Fernsehsendungen etwas gesehen haben über die Art und Weise, wie man seine Kinder erziehen sollte. Und schon sind wir wieder bei den Programmen der Gefühlsbildung, mit denen wir uns beschäftigen. Ich glaube, die Zeiten, in denen man so nebenher die Gefühlsbildung in der Gesellschaft betrieben hat, die sind vorbei, wenn es sie tatsächlich auch überhaupt je gegeben hat.
Ihr guckt euch das ja nun genauer an für eine Auswahl von Emotionen, Emotionsrepertoires, wie wir es nennen. Es geht um Achtsamkeit, Empowerment, Inklusion und Awareness. Vielleicht könnt ihr ein bisschen genauer erläutern, warum diese, was war Grund, genau diese auszuwählen?
Wir haben diese vier Emotionsprogramme ausgewählt, weil sie uns besonders wichtig erschienen und auch in der Öffentlichkeit in einer gewissen Weise bekannt sind. Und weil wir denken, dass sich diese vier Emotionsrepertoires auf zentrale Konflikte und Probleme beziehen, die heute in der modernen Gesellschaft existieren. Ich erläutere das mal am Beispiel von Achtsamkeit und Empowerment. Beide Emotionsrepertoires beschäftigen sich mit den Folgen, die die Bedeutung des Wettbewerbs heute in unserem Leben für uns hinterlässt. Und zwar in einer gegensätzlichen, unterschiedlichen Weise. Achtsamkeit nimmt die Gefahren des Wettbewerbs für die einzelne Person auf und versucht, die Personen dahin zu bringen, sich im Wettbewerb nicht völlig zu verausgaben, einen Burnout zu vermeiden und das Wettbewerbsstreben auch etwas zu dämpfen. Auf der anderen Seite ist Empowerment das Gegenteil davon. Empowerment wird eingesetzt, wenn man der Meinung ist, dass bestimmte Menschen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit, Bereitschaft, in ihrer Leistungsfähigkeit mehr gefördert und hervorgebracht werden sollten.
Also Achtsamkeit könnte man dann sagen, also eine Art Prophylaxe, Achtsamkeitsprogramme, also eine Art Prophylaxe gegen Burnout, gegen Erschöpfung, die ihr mit dem Wettbewerb als zentralem Narrativ unserer Gesellschaft verknüpft und Empowerment eben, um Personen noch wettbewerbsfähiger zu machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Nina, du untersuchst doch, glaube ich, vor allen Dingen die Achtsamkeitsprogramme, oder? Kannst du uns da noch vielleicht ein bisschen näher zu erzählen?
Genau, also im zurückliegenden Jahr haben wir uns bisher am meisten mit den Achtsamkeitsprogrammen beschäftigt. Und Achtsamkeit steht grundsätzlich erstmal für einen angestrebten Bewusstseinszustand, der sich als wertfreie Wahrnehmung des gegenwärtigen Moments definiert. Und unter Achtsamkeitsprogrammen, da kommt wieder der Fabrikationsbegriff ins Spiel, verstehen wir eben wissensbasierte und gezielte Formen der Vermittlung von Achtsamkeit und eben auch die Praktizierung davon. Und dabei geht es ganz viel um den Umgang mit Gefühlen. Ein großes Thema ist beispielsweise Stress und auch die Emotionen und Körperempfindungen, die damit im Zusammenhang stehen. Wie Achtsamkeit genau erlernt und praktiziert wird, das ist unterschiedlich. Also es gibt da verschiedene Formen. Ein besonders populäres Programm ist aber das sogenannte Programm der Mindfulness-Based Stress Reduction. Das wurde von einem Molekularbiologen entwickelt und wird kurz MBSR genannt. Darin soll über Körperübungen und Meditationstechniken eine achtsame Haltung vermittelt werden, die so auch im Alltag eingenommen werden kann, damit eben Stress reduziert werden kann. Und wir interessieren uns dafür, wie Emotionen und Affekte in solchen Programmen eben nicht nur entstehen, sondern auch bewusst angestrebt und gezielt hergestellt werden. Und wie es auch in gesellschaftliche Zusammenhänge einzuordnen ist, dass Achtsamkeit und Meditationstechniken so gefragt sind.
Kannst du konkret mal schildern, wie guckst du dir das an? Was sind so die methodischen Herangehensweisen?
Also die Forschung ist grundsätzlich ethnografisch angelegt. Das heißt, dass wir nicht nur Dokumente untersuchen oder auch nicht nur Interviews führen, sondern selbst auch aktiv an zum Beispiel MBSR-Kursen und Veranstaltungen teilgenommen haben im vergangenen Jahr. Und tatsächlich einfach mitmachen, als wären wir auch einfach Teilnehmerinnen, die Achtsamkeit lernen möchten. Und es ist ja was anderes, über Meditation beispielsweise zu lesen, als sie selbst zu erlernen und aktiv im Austausch mit anderen zu praktizieren. Und so bekommt man zum Beispiel auch einen Einblick da rein, welche Affekte im Erlernen dieser Techniken entstehen. Wir haben also über einen längeren Zeitraum verschiedene MBSR-Kurse und Achtsamkeitsworkshops besucht und anschließend verfassen wir dann Protokolle und Memos dazu. Die werden dann ergänzt durch weitere Materialien, wie zum Beispiel Ratgeberliteratur oder eben auch Interviews.
Kannst du selber wahrnehmen? Bist du weniger gestresst?
Also was man sicherlich sagen kann, ist, dass wenn man einen Bodyscan, das ist so eine ganz typische Achtsamkeitsübung, über 40 Minuten durchgeführt hat, wo man ganz fokussiert in einzelne Körperteile hineinspürt, dann ist man danach definitiv entspannter und in einem anderen Bewusstseinszustand als vorher. Das hat sich auf jeden Fall gezeigt.
Also eine gute Praxis, die einem gut tut. Ist es sinnvoll aus eurer Perspektive zwischen richtigen und falschen, guten oder nicht so guten Emotionen oder eben Programmen zu unterscheiden?
Es ist sicherlich nicht verkehrt, dass es solche Programme gibt. Niemand möchte zurück in eine Zeit, wo man eigentlich nur hinter vorgehaltener Hand über seine Gefühle sprechen konnte. Aber das Interessante ist ja, dass bei diesen Emotionsprogrammen immer auch bestimmte Normen, bestimmte Gefühlsregeln mit vermittelt werden. Etwa bei dem Programm der emotionalen Intelligenz geht es darum, dass gesagt wird, Trauer ist etwas Vernünftiges und etwas Menschliches, aber wenn du länger als 3 Wochen trauerst, dann wirst du schon depressiv. Das heißt, es werden auch bestimmte Bilder darüber vermittelt, was jetzt eigentlich gute und was falsche Emotionen sind. Und das interessiert uns natürlich besonders, ja, welche Normenwelt dort aufgebaut wird und ob man die eigentlich gut begründet findet.
Das finde ich jetzt eigentlich auch ein sehr interessantes Beispiel, was du da gebracht hast, was das nochmal sehr schön verdeutlicht. Und stellt sich da nicht auch die Frage, ob durch diese Achtsamkeitsprogramme letzten Endes der Druck auf dieser Selbstoptimierung, ja, also dieser Druck, sich selbst zu optimieren und auch in Bezug auf die Regulation der eigenen Gefühle auf die Individuen nicht auch noch erhöht wird.
Ich glaube, das kann man tatsächlich sagen. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Zeiten, wo jemand, wenn er sagte, er oder sie, ich habe Stress, dann auf die Reaktion traf eines Mitgefühls gewissermaßen. Heute kann dieser Person aber auch begegnen, dass gesagt wird, du gehst nicht richtig mit deinen Belastungen um. Ja? Du machst einen Fehler in deinem persönlichen Leben, wenn es dir nicht gelingt, einen Ausgleich zwischen Entspannung und Anstrengung zu finden. Das heißt, alle diese Programme sind auch Erwartungen. Sie richten sich an die Menschen entlang bestimmter Normen, die erfüllt werden sollen. Und darin kann man dann natürlich auch ein Problem sehen.
Würdest du sagen, dass ihr beide, wie würdet ihr das einschätzen, jetzt das Verhältnis dieser Programme zu Zeiten von Corona?
Also ganz grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass wie alle anderen Gesellschaftsbereiche auch es so war, dass auch Achtsamkeitskurse erst einmal überhaupt nicht mehr stattfinden konnten wie vorher und zum Teil auch dann einfach online gemacht wurden. Also ich habe zum Beispiel an einem kompletten MBSR-Kurs über Zoom teilgenommen, das geht. Aber auch inhaltlich wurde die Pandemie natürlich in der Achtsamkeit aufgegriffen. Und gerade zu Anfang des Lockdowns hat man ja immer wieder auch von Leuten gehört, die zum Beispiel gerade anfangen zu meditieren und das für sich als so eine Chance sehen, irgendwie die emotionale Überwältigung in der ganzen Situation der entgegenzusteuern und mit einer achtsamen Haltung sozusagen diese ganze Situation besser zu verarbeiten.
Es geht ja ganz stark um die Frage, dass damit alles sozusagen auf das Subjektive zurückgeworfen wird. Ich bin verantwortlich dafür, auch dieses globale Krisenmomentum sinnvoll zu managen. Ist das aus eurer Sicht sozusagen das komplexeste Spannungsverhältnis? Also letztlich eben Emotionen und Gesellschaft, lässt es sich allein subjektiv zuschreiben, zurechnen?
Na, ich glaube, die Corona-Krise bringt jetzt etwas zum Vorschein, was wir auch schon vorher vielfach beobachten konnten, nämlich, dass die Gefühlsgestaltung, die eigene Gefühlsgestaltung zu einer persönlichen Aufgabe wird und als eine persönliche Aufgabe begriffen wird, an deren Bewältigung Menschen eben auch bewertet und beurteilt werden. Und das bedeutet eben tatsächlich in mancher Hinsicht auch einen nochmal stärkeren Druck, mit belastenden Situationen fertig zu werden.
Das hat sich auch ein bisschen gezeigt, dass dann, als am Anfang der Pandemie eben viel auf Meditation und Achtsamkeit als Bewältigungsstrategien der Situation verwiesen wurde, es dann auch zunehmend Kritik daran gab. Also es gab ja auch so Sätze wie Krise als Chance, jetzt kann man zu Hause mal sich mit all den Dingen beschäftigen, die man vorher nicht machen konnte. Und da hat sich dann aber schon nach wenigen Wochen oder Monaten eigentlich auch eine Kritik daran entwickelt, dass das zum Beispiel eben auch ein Privileg ist, das zu tun.
Ist es aus eurer Sicht eigentlich sinnvoll, zwischen privaten und öffentlichen Gefühlen zu unterscheiden? Das ist ja mit Corona die schärfste Zäsur, dass wir sozusagen viel mehr auf das Private zurückgeworfen sind und zugleich aus dem Privaten heraus auch digital ins Öffentliche treten. Ist diese Unterscheidung überhaupt noch sinnvoll?
Ich glaube, dass sie in einer gewissen Hinsicht weiterhin sinnvoll ist. Sicherlich ist es nicht so, dass die privaten Gefühle, die wir haben, gewissermaßen unser Privateigentum sind, ja? Sondern das sind ja selbst auch erlernte Gefühlswelten, die wir mit anderen teilen. Trotzdem aber macht das Sinn, wenn man sich etwa verdeutlicht, dass nicht jedes Gefühl, was wir haben, von uns selber auch für öffentlichkeitsfähig gehalten wird. Viele Menschen zum Beispiel scheuen sich, ihre Scham zuzugeben, die sie etwa empfinden, wenn sie sich als fehlerhaft, als defizitär, als dumm vorkommen und wenn sie sich im Vergleich mit anderen tatsächlich nicht richtig messen können. Also, dass erwachsene Menschen also ihre Form der Beschämung zum Ausdruck bringen, das erlebt man eigentlich selten. Und hier würde man sagen, das ist ein privates Gefühl. Ein anderes Beispiel wäre etwa auch das Gefühl des Neides. Hier gibt es ganz unterschiedliche Kulturen, aber zum Beispiel in der individualistischen Wettbewerbskultur einer Gesellschaft wie den Vereinigten Staaten gibt es ein großes Neid-Tabu. Darüber darf man öffentlich nicht reden. Auf der anderen Seite werden Gefühle auch sozial erwünscht, dass sie sich in der Öffentlichkeit eben tatsächlich auch darstellen sollen. Also Freude, Begeisterung, Mitgefühl, was auch immer der Fall ist. Und hier macht es durchaus Sinn, an dieser Unterscheidung festzuhalten, weil wir damit auch ermessen können, welche Gefühle als sozial erwünscht gelten und welche vielleicht nicht.
Das heißt, der springende Punkt ist eigentlich, dass das Lernen davon, was private Gefühle sind, ein zutiefst öffentlicher Akt ist. Also gesellschaftlich sozusagen Rahmungen verhandelt werden, was privat zu bleiben hat und was bitteschön vor den Augen vieler auch performiert werden soll.
Ja, meine persönliche Erfahrung als Emotionssoziologe ist jetzt, dass es gerade viel Sinn macht, sich mit den Gefühlen zu beschäftigen, die im öffentlichen Leben etwas tabuisiert sind. Wie zum Beispiel das Schamgefühl, jedenfalls bei Erwachsenen, oder Neidgefühle und dergleichen. Weil man da, indem man das untersucht, dringt man doch so ein bisschen in den Innenraum des gesellschaftlichen Zusammenlebens vor. Und das ist ja schließlich das, was wir uns von einer soziologischen Forschung auch immer etwas versprechen.
Und da reizt es mich jetzt natürlich als Sozialanthropologin, das Schamthema aufzugreifen, da ich selber ja eben sehr viel in einer da in Gesellschaften geforscht habe, vor allen Dingen ja in Indonesien, in der Scham ganz anders gesehen wird. Also in der Scham eine sehr öffentliche Emotion ist, das Zeigen von Scham, aber auch das Beschämen von anderen Personen, um soziale Konformität herzustellen und eigentlich positiv bewertet ist. Und überhaupt geht mir jetzt die ganze Zeit dann durch den Kopf, dass eventuell diese Öffentlichkeit-Privat-Dichotomie sich auch nicht so einfach auf alle gesellschaftlichen Kontexte global in dem Sinne, wie wir sie hier verstehen, übertragen lässt.
Da hast du vollkommen recht. Man sagt ja immer, dass sich zum Beispiel Emotionskulturen danach unterscheiden, ob sich die Mitglieder einer sozialen Gemeinschaft vor allem als Mitglieder dieser Gemeinschaft empfinden. Und dann kann es sogar sozial vorbildlich sein, Scham zu fühlen und zu empfinden und zu zeigen. Oder ob sie sich eher als Individuen sehen, die an ihrer Leistungsfähigkeit gemessen werden, wo das Schamgefühl und das Eingeständnis der Beschämung vielleicht auf ein Defizit verweist, das man gerne verbergen möchte. Da gibt es große kulturelle und historische Unterschiede.
Ja, da drängt sich ja jetzt eigentlich die in der Kulturpsychologie übliche Unterscheidung zwischen soziozentrischen und egozentrischen Gesellschaften auf. Aber Sieghard, ich würde gerne noch mal auf etwas anderes eingehen, was du mir kürzlich erzählt hast bei einem Gespräch, was ich sehr überraschend fand. Und zwar, dass sich unter den Anti-Corona-Demonstranten, mit denen wir ja nun täglich über die Medien auch in Kontakt kommen, dass sich da auch Personen befinden, die eben dieser Achtsamkeitsszene zuzurechnen sind, die ihr untersucht. Ich fand das eigentlich erstaunlich.
Tatsächlich waren auch wir erstaunt, bestimmte Darstellungsformen etwa meditativer Art auf diesen Demonstrationen zu sehen, die man auch in Achtsamkeitskursen sehen könnte. Aber wenn man das richtig bedenkt, dann gibt es schon auch eine Erklärung dafür. Die könnte darin liegen, dass Achtsamkeit sich im eigentlichen Sinne ja nicht so stark mit dem sozialen Miteinander beschäftigt, sondern erklärtermaßen mit der Sorge um die eigene Person. Es ist die Achtsamkeit gehört gewissermaßen zu einer ganzen Kultur der Selbstsorge dazu, durch die unsere Gegenwart charakterisiert ist. Und zu dieser Kultur der Selbstsorge gehört eine Zentrierung auf das eigene Ich. Die Rücksichtnahme auf andere Menschen, die schränkt natürlich diese Zentrierung ein. Die wird als eine Belastung empfunden, weil man sich jetzt mehr mit anderen als mit sich selbst befassen soll. Das ist eigentlich nicht das Ethos der Achtsamkeitskultur.
Wenn man sich bestimmte Maßnahmen der Corona-Eindämmung anschaut und dazu die Achtsamkeitslehre, dann fällt sogar auf, dass es da einige Widersprüche gibt, wenn man beides nebeneinander betrachtet. Ein Beispiel dafür ist, dass eine achtsame Haltung eben eigentlich immer danach verlangt, sich nur am gegenwärtigen Moment zu orientieren und durch eine aufmerksame Selbstbeobachtung eben festzustellen, was genau jetzt das Richtige für einen selbst ist. Und die Corona-Maßnahmen verlangen ja dagegen, dass man über einen sehr langen Zeitraum präventiv denkt und sehr zukunftsorientiert an irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten entlang Entscheidungen trifft. Und das steht beides fast in einem Widerspruch zueinander. Und das bedeutet natürlich nicht, dass alle Achtsamkeitspraktizierenden gegen Hygienemaßnahmen sind. Das zeigt aber auf, dass es durchaus inhaltliche Anknüpfungspunkte zwischen Achtsamkeitsprogrammen und einer Ablehnung der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung gibt. Unsere Kollegin Elgin Sauerborn und ich haben dazu auch einen Artikel auf dem Effective Societies Blog geschrieben, genau, der online zu finden ist.
Ja, Nina, in diesem wunderschönen Blog, also die Infos dazu befinden sich dann übrigens in unseren Shownotes, da finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, den Link zu diesem Beitrag. In eben diesem Blogbeitrag listet ihr ja neben dieser Gegenwartsorientierung noch weitere Aspekte auf, welche die Achtsamkeitslehre als unvereinbar mit den Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung machen. Also zum Beispiel auch die enorme Bedeutung, die dem Atem zukommt, was sich natürlich dann mit der Maske nicht so gut verträgt.
Genau, also das Atmen ist sehr wichtig in der Achtsamkeit. Es gibt zum Beispiel auch bestimmte Meditationsformen, die sich immer darauf richten, sich ja auf den Atem zu konzentrieren und damit zum Beispiel in der Gegenwart zu verankern. Und das freie Atmen ist mit Maske einfach nicht so gut möglich wie ohne. Sodass sich quasi hier auch auf einer ganz praktischen Ebene zeigt, weshalb vielleicht ganz enthusiastische Achtsamkeitspraktizierende nicht begeistert sind, dauerhaft Masken tragen zu müssen.
Das ist eine spannende Diagnose. Die Achtsamkeitsbewegung also als eine quasi asoziale Form der Selbstfürsorge. in dem das eigene Befinden an erster Stelle steht und Achtsamkeit gegenüber anderen sich wahrscheinlich nur auf den engsten persönlichen Kreis bezieht. Früher hätte man zu solchen Menschen auch gesagt, dass sie sehr egoistisch ausgerichtet sind. Mir fällt aber zu diesem egoistisch und soziozentrierten gerade noch ein Beispiel ein, was hier vielleicht in dem Zusammenhang ganz passend ist. Und zwar ist eine ehemalige Kollegin von uns hier am SFB, die in der Vietnam-Ambulanz an der Charité als Psychologin tätig war und dort eben hauptsächlich auf Patientinnen und Patienten eingegangen ist aus dem vietnamesischen Berlin. Die hat dort Achtsamkeitsübungen in die Therapie eingeführt. Und ihre Begründung war, dass eben ihre vietnamesischen Patienten, die ja einer sogenannten soziozentrischen Gesellschaft entstammen und ausschließlich darauf ausgerichtet sind, eben für die Gruppe, für die Gemeinschaft da zu sein und sich an anderen zu orientieren, dass es diesen helfen könnte, doch auch einmal wenigstens etwas auf das eigene Selbst zu achten. Sie meinte aber auch, dass sie diese Übungen nur verkaufen konnte in Häkchen an die Patienten, indem sie ihnen gesagt hat, dass damit gleichzeitig es auch leichter wäre, den Aufgaben in der Familie gerecht zu werden. Sie sind ja in die Psychiatrie gekommen, weil sie eben nicht mehr funktionierten, weil sie gar nicht mehr konnten, weil sie erkrankt waren. Das fiel mir eben gerade so ein. Den Ball spiele ich euch jetzt mal zu, Nina und Sieghard.
Ja, das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, an dem man sehen kann, dass die eben beschriebene Kultur der Selbstfürsorge eben nicht einfach etwas ist, das auf natürlichen Gegebenheiten beruht, sondern sehr kulturell abhängig ist und sich auch verändert. Zum Beispiel ist ja momentan der Begriff Self-Care sehr, sehr populär und vielleicht auch zunehmend populär. Und darin steckt zumindest auch, dass vielleicht die anderen nicht egal sind, aber die Annahme, dass zuerst für das Ich gesorgt sein muss, bevor man an die anderen denken kann. Also in solchen Sätzen wie, man muss sich erst selbst lieben, bevor man die anderen lieben kann oder so ähnlich, steckt eben eine andere Reihenfolge in den sozialen Verhältnissen, als wenn die anderen zuerst kommen.
Wir sehen darin vielleicht auch eine interessante Problematik für unsere eigene Gesellschaft. Wir können vielleicht so eine Art von Skala dort abgebildet sehen, von Möglichkeiten, wie man sein Leben leben kann. Auf der einen Seite in einer sehr stark soziozentrischen Weise, dass man sich selber nicht für wichtig nimmt, aber immer nur alle anderen. Oder auf eine sehr egozentrische Weise, dass man meint, die absolute Hauptperson im eigenen Leben zu sein, vor allen anderen. Ich glaube, dass moderne Gesellschaften tatsächlich die Aufgabe haben, ein vernünftiges Maß zu finden, wo eine Soziozentrierung vernünftig ist, wie etwa jetzt während der Corona-Pandemie, und wo auf der anderen Seite es aber auch nicht unser Wunsch sein kann, als Personen, als Individuen vollkommen in einer Gruppe unterzugehen.
Okay, vielen Dank bis hierhin. Wir haben die Ambivalenzen von Achtsamkeitsübungen, glaube ich, ganz vielfältig betrachtet. Beim nächsten Mal wird es in unserem Podcast um Empörung gehen. Empörung als öffentliche Emotion, ob in den Debatten um den Schutz gegen das Coronavirus oder um den Kampf um eine multikulturelle Gesellschaft. Wir erleben ganz vielfältig und lautstark Formen der Empörung. Wie kommt es dazu? Wer äußert sich da? Und welche Rolle spielen rechtspopulistische AkteurInnen dabei? Das wollen wir alles in der nächsten Folge diskutieren und haben dazu KollegInnen aus der Soziologie und der Literaturwissenschaft eingeladen. Vielen Dank fürs Zuhören erstmal bis hierhin und wir hoffen, Sie beim nächsten Mal wiederzuhören.
Wir hoffen, dass Ihnen unser heutiger Podcast gefallen hat und wir bedanken uns natürlich ganz, ganz herzlich bei Sieghard Neckel und Nina Sökefeld fürs Kommen, fürs Mitmachen und für das tolle Gespräch.
Tschüss.
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 Tschüss. Tschüss.